Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-1 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und an meiner akustischen Seite habe ich heute Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi 2, wohnhaft in Dublin und damit quasi unsere Auslandskorrespondentin auf der Insel. Hallo Pauline.
Hallo liebe Aline, ich freue mich sehr.
Die Queen ist tot. 15 Premierminister hat sie verabschiedet und gefühlt 12 Dinosaurierarten. Wie blickt man von euch aus nächster Nähe heute auf Great Britain?
Ja, auch im Süden Irlands, der nicht zu Großbritannien gehört, trauert man natürlich auch um die Queen. Und ich glaube, auch die meisten Menschen haben sie hier sehr bewundert und bei den meisten war sie auch recht beliebt. Auch wenn die Beziehung zwischen Irland und Großbritannien da doch ein bisschen kompliziert ist, sage ich jetzt mal so. Spannend finde ich aber vor allem, wie jetzt die Nordiren mit der Nachricht umgehen, weil dort ja tatsächlich die Queen so ein bisschen so ein Symbol ist für das Vereinigte Königreich und sie auch dafür steht, dass sie das Vereinigte Königreich noch zusammenhält. Und gerade jetzt in Zeiten von Brexit und Rufen nach einer irischen Wiedervereinigung, die ja auch immer lauter werden, kann ich mir vorstellen, dass ihr Tod so ein bisschen Angst macht, also so ein bisschen vielleicht als dass der Anfang vom Ende befürchtet wird. Also da bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert.
Bei mir im grundsätzlich hysterischen Berlin legen Leute heute Blumen vor der britischen Botschaft ab und weinen. Von der Queen heißt es hier gerne, sie wäre eine der meist respektierten Menschen gewesen. Well, und damit kommen wir zur wichtigsten lebenden Person heute bei uns im Clubraum. Nicht weniger würdevoll als ihr Abgang war nämlich sein Abgang beim Spiegel. Dabei hätte er es sich so gemütlich machen können. Nach seiner großartigen Arbeit bei den tollsten Zeitungen des Landes, Süddeutsche, Zeit, FAZ, hatte er seit 2015 eine Festanstellung beim etabliertesten Nachrichtenmagazin des Landes. Ja, und dann hat er einfach in den Sack gehauen und gekündigt. Herzlich willkommen, du freier Mensch, der zumindest beruflichen Hierarchien abgeschworen hat, oder? Nils Minkmar.
Herzlichen Dank. Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, das stimmt. Ich bin natürlich überhaupt nicht der Einzige. Ich glaube, das ist vielen so gegangen in letzter Zeit, dass man eben die Freiheit und zum Teil auch die Selbstständigkeit entdeckt hat und ausprobiert. Und für mich ist es genau das Richtige. Es war genau der richtige Schritt.
Da bin ich ganz gespannt. Das war ja erst letztes Jahr. Darüber werden wir in den kommenden 45 Minuten sprechen. Vorweg lässt uns das Thema Queen natürlich wenige Stunden jetzt nach der Nachricht des Todes nicht ganz los. Dein Kollege Hajo Schumacher sagte zum Beispiel heute Morgen im Radio, er wäre tatsächlich in seiner Objektivität als Journalist heute früh beeinträchtigt. Wie sehr berührt dich der Tod dieser 96-jährigen Monarchin?
Persönlich gar nicht. Also meine Objektivität ist auch nicht beeinträchtigt. Aber ich denke halt dann immer drüber nach, was das bedeuten kann, was die Leute darin sehen, ob auch welches Wissen noch so vorhanden ist, was die Queen gemacht hat, wofür sie stand. Sie ist ja wirklich eine Zeugin der Geschichte. Wie viel wissen wir noch über die Geschichte? Wie geht's weiter? Ist vielleicht noch das Interessanteste. Mir tut's leid. Ich glaube, England, UK hat schwere Zeiten vor sich. Und dass die Leute sich so an sie klammern, die ja eigentlich wenig so mitgebracht hat an Meinungen oder so, die sehr reserviert war immer und sehr diskret, zeigt, was fehlt. Ja, ich glaube, es ist so eine große Verlustanzeige im Grunde, diese Hingabe und jetzt diese Trauer.
Hast du sie eigentlich mal getroffen, Nils?
Nee, habe ich nicht.
Unsere Kollegin Pauline, die hat sie zumindest mal live gesehen. Pauline.
Ja, aus weiter Entfernung. Ich habe sogar Beweisfotos. Ich war nämlich vor 4 Jahren mit meiner besten Freundin auf Reisen in Schottland und wir waren gerade in Edinburgh angekommen und die ganze Stadt war wirklich voller Menschen, die haben sich hinter Absperrung gedrängt und alles war voller Polizei und wir wussten überhaupt nicht, was los war, weil wir haben vorher irgendwie nicht darüber gelesen oder so. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann dazugestellt und einfach mal geschaut, was passiert und ich glaube, ich hatte dann auch einen der Polizisten einfach mal gefragt, was hier los ist. Und ja, dann kam kurz danach so ein paar Autos angefangen und da stieg dann eben die Queen aus und war da zufälligerweise gerade zu Besuch.
Diese Präsenz, ne, dass so viele Menschen sie treffen konnten, dass sie viel in den Provinzen war, auch in Institutionen, Krankenhäusern und Kinderheimen und so, das zeigt natürlich, was Staat auch bedeutet oder war, wie stark sich der Staat auch zurückgezogen hat in Großbritannien. Und das ist, was man dort bewundert, ist ein bisschen das, was man vermisst und was so abgebaut wurde.
Du hast dich auch zurückgezogen von der Festanstellung beim Spiegel, um die Kurve wieder zu kriegen zu dir, lieber Nils Minkmar.
Also steile Kurve.
Steile Kurve, na klar. Warum hast du das gemacht? Bist du verrückt oder klug oder in der Midlife-Crisis?
Ach, das war ganz einfach. Der Spiegel hatte ja eine neue Chefredaktion, wie das manchmal dort ist. Und die Chefredaktion, die mich geholt hatte, war dann irgendwie nicht mehr am Ruder. Und die neue Chefredaktion, ich will das jetzt überhaupt nicht groß ausbreiten, aber sagen wir, war ja jetzt wenig kulturaffin und konnte mit den Sachen, die ich mache, eigentlich relativ wenig anfangen. Und dann war mir doch sehr schnell klar, dass ich einfach ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Ich finde halt in unserer Branche und auch gerade im Feuilleton, es kommt immer auf die Person an, ganz ehrlich. Wenn man da nicht miteinander kann, wenn man jeden Witz erklären muss, wenn man da nicht harmoniert, dann hat es auch keinen Sinn, weiter zusammenzuarbeiten.
Über den Journalisten und Menschen Nils Minkmar werden wir gleich mehr erfahren. Aber es gab ja auch noch weitere Meldungen in dieser Woche. Hier sind deine Meldungen, lieber Nils.
Die Themen der Woche.
Ich hoffe, dass du ein eifriger Turi 2-Leser bist. Und wir hatten dich gebeten, eine Meldung herauszufischen, die dich diese Woche besonders gefreut hat. Gibt's da was?
Mich hat besonders gefreut, ehrlich gesagt, dass es war am Anfang der Woche die Pressekonferenz von Emmanuel Macron, wo er die deutsch-französische Zusammenarbeit in Strom und Gas so herausgestellt hat und gelobt hat. Ich bin ja Deutsch-Franzose und es ist immer wichtig, so was Konkretes zu haben und was jetzt auch in dieser sehr komplizierten Zeit ein bisschen nach vorne weist. Und dass er da mit so viel Elan so eine deutsch-französische, den deutsch-französischen Motor nochmal so angeworfen hat, sowas ist, das ist nicht super.
Wir hier in Deutschland, das merke ich habe auch viel Familie in Frankreich, bewundern Macron mehr als die Franzosen sehr, das ist mein Eindruck. Was ist dein Eindruck aus der französischen Seite? Wie sehen die uns? Wie sehen die Scholz zum Beispiel?
In Frankreich hat eine sehr komplizierte Phase gerade, ein bisschen des Selbsthass. Ja, die mögen sozusagen ihr eigenes Land nicht. Ich glaube, das ist eine komplizierte Ursache und sie finden eigentlich alles gut, was von woanders kommt und vor allem aus Deutschland. Also in jeder Diskussion ist in Deutschland immer alles besser. Ich habe dann immer die Rolle zu sagen, nee Leute, so toll, haben wir gesagt, Corona hat Deutschland besser gemacht und alles. Wir haben da auch, jedes Land macht da Fehler und aber im Moment ist es in Frankreich so, man kann ihnen nicht klar machen, dass Deutschland eben jetzt nicht das irdische Paradies ist. Das wird dadurch gestützt, dass sehr wenige Franzosen überhaupt nach Deutschland mal kommen. Also natürlich eine Elite schon immer wieder, aber die meisten waren noch nie in Deutschland oder einmal 1987 am Rhein oder so. Aber ansonsten sind die Kenntnisse aus eigener Anschauung gering und deswegen finden sich alles gut. Und Macron finden den ganz schrecklich. Kurzfassung.
Was hat dich denn diese Woche geärgert, Nils?
Mich hat total geärgert die Rede von Sarah Wagenknecht im Bundestag zum Ukraine-Krieg. Ich finde, das ist halt ein Thema, das ist reine Unterwerfung. Ich finde das auch gerade für mich als Journalist ist halt Putin so sehr auf den Leim zu gehen, das ängstigt mich.
Findest du, dass ihr zu viel Raum gegeben wird in der Presse?
Ja, schon. Ich meine, sie hat ja schon sehr viele Anhänger. Ich habe sie oft getroffen früher. Ich bewundere auch mal ihre Intelligenz, ihre Belesenheit, aber in dem Fall ist sie auf so einem ganz seltsamen Trip, der Oskar Lafontaine auch. Und ich finde es für beide eine sehr, sehr traurige Entwicklung.
Denn sie ist ja schon ständig auch in deutschen Talkshows. Du ja nicht so viel eigentlich, oder? Fällt mir gerade auf.
Ja, ich glaube, wenn man sozusagen sich fürs Schreiben entschieden hat und gerne schreibt, dann schreibt man eben auch, wenn man was zu sagen hat. Und ich finde, das Fernsehmetier ist ein ganz eigenes Metier und ich habe da großen Respekt davor vor Leuten, die das da gut können. Ich finde es schwer.
Aber du kriegst sicher viele Anfragen, oder?
Nö, es hält sich in Grenzen. Aber ich gehe auch abends nicht so gern aus.
Was hat dich denn diese Woche amüsiert oder gewundert?
Gewundert hat mich ehrlich gesagt, dass jetzt rauskam, dass Donald Trump in seinem Privatchaos, sitze gerade im Zimmer meines Sohnes, weil die Akustik hier so gut ist, hier ist auch ein ähnliches Chaos wie in den Bildern von Mar-a-Lago, dass der da auch Nukleardokumente von einem uns noch nicht bekannten Staat gehortet hat. Und da war ich zwar erschrocken natürlich, aber ich musste auch irgendwie lachen, weil das so crazy ist.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir gleich im Kreuzverhör über dich einiges herausfinden, was du tief versuchst zu verstecken.
Okay.
Wir kommen zu den vielen schnellen, kurzen Fragen an Nils Minkmar und hoffen auf viele schnelle, kluge Antworten.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Nils, wann wachst du morgens auf?
Oh, relativ pünktliche 6:45 Uhr.
Was machst du dann als erstes?
Dann bereite ich einen Tee zu für meine Ehefrau und dann mache ich einen Kaffee für mich.
Welches Medium nutzt du als erstes?
Das ist ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr sitzt. Das ist der Drudge Report.
Warum?
Das gucke ich immer als erstes an. Matt Drudge ist so ein leicht durchgeknallter Rechtsanarchist, der zu nichts gehört und der aber unheimlich stark die konservative Seite so beflügelt. Und er hat immer so den Rohstoff, aus dem dann die Nachrichten werden, die internationalen. Das heißt, wenn irgendwo eine Atombombe unterwegs ist oder irgendein Skandal ist, hat Matt Drudge das immer als erstes und das gucke ich mir an. Es ist eine etwas merkwürdige Umgebung, aber es ist, ich werde wach davon. Ja,
ja, wollte ich gerade sagen. Danach ist man blitzwach. Ne? Sehr schön. Und welches Medium ist das, was dich zum Einschlafen bringt? Was nutzt du als letztes am Tag?
Als letztes gucke ich immer gern auf die Daily Mail in England, eine sehr rechte Zeitung, aber die haben die Kunst des Klatsches, also die Klatsch ist dort zur Wissenschaft erhoben und da sind seitenlange Artikel über Kate und andere etwas ruhigere Zeitgenossen und so, das finde ich immer sehr beruhigend.
Und zwischen Aufstehen und Schlafen gehen, welche Medien sind da für dich am wichtigsten?
Das ist für mich ganz klar am Morgen, immer 8 Uhr geht's los. Das ist die Morgensendung des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks France Inter. Das ist die meistgehörte Radiosendung in Frankreich, immer live aus Paris. Und was da politisch los ist, literarisch los ist, alle kommen da vorbei. Und das ist ganz toll, wenn man eben nicht in Paris wohnt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also da bin ich Fan, das höre ich mir immer genau an. Und dann natürlich die deutschen Tageszeitungen und die deutsche Presse und so weiter. Das gehört halt so dazu, aber vor allem France Inter, die Morgensendung.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Ehrlich gesagt, der Spiegel. Also man muss ja differenzieren, das ist ja ein großes Angebot, Spielgeschichte gucke ich mir nochmal an. Natürlich die Website gucke ich mir auch an nach dem Motto, explodiert gerade ein AKW und dann unten sind dann immer nette Finanztipps oder sowas, das ist nice, aber das gedruckte Heft habe ich schon nicht mehr gelesen.
Lieber Nils, dein schönstes Interneterlebnis.
Mein schönstes Interneterlebnis. Ach ja, ich glaube, das war, ehrlich gesagt, ich hatte einen Horrorabend, da habe ich Michel Houellebecq in Köln moderiert. Das ist schon ein paar Jahre her, das ging so komplett daneben. Und er war wirklich schwer alkoholisiert oder sonst was. Die Dolmetscherin war unheimlich nervös. Es war nach den Charlie Hebdo-Attentaten sehr merkwürdige Stimmung. Es hat überhaupt nicht funktioniert.
Ach, und wie schade. Weil er keinen Bock hatte oder was?
Ja.
Oder weil er so blau war?
Ja, so eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Ich habe ihn danach, weil ich so genervt, dass ich nicht gefragt habe. Aber danach habe ich gesagt, um Gottes Willen, das ist ja der schlimmste Abend meines Lebens. Ich habe mich dann verzogen ins Hotel und dann hatte ein italienischer Freund das gesehen und hatte mir irgendwie Glück gewünscht und hat gemeint, das war total nett. War auf Twitter.
Und wie hast du das auf der Bühne dann für dich hingekriegt? Hast du kapituliert?
Auf der Bühne habe ich nach dem Ausgang geguckt und gedacht, wie lange muss ich noch? Ich habe gesagt, lesen wir noch ein Stückchen. Da war irgendwie ein netter Schauspieler, toller Schauspieler, der das gelesen hat. Habe ich gesagt, warum lesen wir nicht noch was? Es war so ein Moment, wo man denkt, gehe ich jetzt nach Hause? Oder?
Großartig. Unterwerfung war das Buch, ne?
Ja, es war Unterwerfung, ja.
Welche Werbung gefällt dir denn besonders?
Ich mag sehr gerne Werbung, die sozusagen über sich, über das Produkt etwas hinauswächst, transzendiert, wie man früher gesagt hätte. Und da im Moment gefällt mir die R&V-Versicherung sehr schön. Da geht es viel um Zusammenhalt, um die Gegenwart, hat ein bisschen so eine Reflexion, bisschen so gegen diesen sehr individualistischen, narzisstischen Zeitgeist und so, finde ich sehr inspiriert.
Welche Werbung nervt dich?
Also mich nervt, glaube ich, wie alle Menschen, die das Internet benutzen, die Pop-up-Werbung und die immer wiederkehrende Werbung und die Banner-Werbung und die man gerade auf dem iPhone nicht so leicht wegdrücken kann. Und da könnte ich jedes Mal den inneren Louis de Funès geben.
Welche Marke begeistert dich?
Ich bin seit langem, weil ich ja gerne schreibe, ein absoluter Fan und Kult der Marke Montblanc. Ich mag generell alle Schreibwarenfirmen. Ich mag auch Lamy sehr gerne, aber Montblanc ist ein bisschen weiter vorne. Es ist sehr hochpreisig. Man kann sich das natürlich überhaupt nicht alles kaufen, aber ich besuche das gerne und sammle ein bisschen. Ja.
Lieber Nils, was war dein Abi-Durchschnitt?
2-0.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld, das weiß ich genau, das war in einer Talkshow, da waren wir gerade, bei Elke Heidenreich. Elke Heidenreich hat eine Talkshow gemacht im Saarländischen Rundfunk, ist schon eine Weile her. Und da ging es um Schülerzeitung. Und da war ich als Schülerzeitungsredakteur eingeladen. War ganz toll, habe ich auch viele tolle Leute, wie den leider verstorbenen Thomas Live kennengelernt. Und da bekam ich 300 D-Mark, ein echtes Vermögen.
Wow, nicht schlecht. Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
Wie schön er ist.
Was hättest du da gemacht?
Ja, weil ich habe immer gesagt, ich will Journalist werden. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, ich bin im Saarland groß geworden, haben alle gesagt, da gibt es sehr wenig Medien. Um Gottes Willen, da gibt es keine Stellen, das ist ein total stressiger Job, sind alle ganz gemein und so. Und in Wahrheit hat es überhaupt nicht gestimmt.
Schülerzeitung hättest du ja nicht geskippt. Im Grunde warst du dann ja schon ganz gut da beim Weg. Was ist dann passiert zwischen Schülerzeitung, Elke Heidenreich und deiner Karriere?
Auch dort habe ich schön studiert und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute Basis für den Journalismus.
Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe einige gute treffen dürfen. Auch es hängt ja nicht von einem allein. Einmal zu Frank Schirmacher zu wechseln, zur Sonntagszeitung, das war super. Aber ich denke auch jetzt frei zu arbeiten, selbstständig zu machen, das würde ich sagen, fühlt sich im Moment als die beste an.
Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Der schlechteste Ratschlag? Das war, glaube ich, als ich meine Frau kennengelernt habe und es etwas kompliziert war und die Leute sagten mir, komm, vergiss es und so, das wird nie was.
Oh, wow. Okay, gut. Und der schlechteste Ratschlag war dann, bring ihr schwarzen Kaffee ans Bett. Und eigentlich brauchte sie nur Tee und war alles gut.
Genau, also es gibt ja manchmal sind ja Freunde auch gut, weil sie einem genau das raten, was man dann nicht macht. Das ist ja auch ein wichtiger Hinweis manchmal im Leben, dass man mal kriegt, okay, in die Richtung gehe ich jetzt garantiert nicht.
Ah, sehr gut, das Ausschließungsprinzip, genau.
Ja.
Gut. Welches war denn die erste Demo, auf der du warst?
Oh, da war ich relativ jung, das war eine Demo gegen den Paragraphen 218. Da werde ich so 3 oder 4 gewesen sein. Meine Eltern waren auch Studenten, sie waren 68er. Wir waren auf vielen Demos.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welche ist deine politische Farbe?
Ja, mit Rot ist es ja ein bisschen schwierig. Also man will ja nicht in die schon erwähnte Ecke der Linken da geraten. Aber ich bin schon immer eher sozialdemokratisch und linksliberal orientiert. Ist immer so eine im Verschwinden begriffene Minderheit. Aber da bin ich irgendwie politisch zu Hause.
Ich überlege gerade immer noch, was macht das mit einem 3- oder 4-jährigen Kind, wenn es auf eine Demonstration mitgenommen wird, das sich für Abtreibungsrecht ausspricht. Aber gut, gut, gut.
Ja, war damals ein sehr großes Thema. Ich bin Jahrgang 66, das war der Peak der Bevölkerungsexplosion. Und die Mütter damals, und zwar auch noch vor der Pille, also bevor man wirklich verhüten konnte. Und die Mütter damals waren irgendwie einigermaßen verzweifelt, weil sie jetzt nicht 4 oder 5 Kinder haben wollten. Und es war ein sehr ernstes Thema.
Ich wollte mich darüber nicht lustig machen. Du wurdest ja auch nicht hochgehalten als abschreckendes Beispiel, nehme ich an.
Nee, es war, das Argument ging so, dass so die Ein-Kind-Familie nach dem Motto, da kann man sich kümmern, dann kann man dem Kind was anziehen, da weiß man noch, wie es heißt und so. Und bei so vielen, da ist das nur noch eine Last. Das sind ganz andere Debatten, als wir heute führen.
Aber du hast gerade schon gesagt, du bist ein klassischer Boomer, richtig? Aus der Boomer-Generation kommst du.
Es ist, mit diesem Begriff tue ich mich sehr schwer, weil die Boomer eigentlich meine Eltern sind. Ja, wir sind so die Ausläufer. Sozusagen, ich bin auf jeden Fall ein Spätboomer, aber ich mag diese aus Amerika importierten Generationsbegriffe nicht sehr gern, Gen Z und Boomer. Ich finde, die verschleiern mehr, als sie sagen. Joe Biden ist sicher ein Boomer und Donald Trump ist auch ein Boomer. Trotzdem machen die völlig unterschiedliche Politik. Es erklärt ein bisschen was, aber nicht alles.
Sehr gut. Bei welchem Thema hast du denn zuletzt deine Meinung geändert? Ich werde das jetzt nämlich sofort aufnehmen und Boomer aus meinem Sprachgebrauch endgültig streichen.
Das war, ehrlich gesagt, die Rolle von Vizepräsident Pence am 6. Januar beim Sturm auf das Kapitol. Da habe ich immer gedacht, naja, im Grunde hat er sich da verdrückt, statt standzuhalten, weil er in so eine Secure Location geflohen ist. Aber durch die ganz tolle Arbeit dieses Ausschusses konnte man sehen, dass er sich unheimlich mutig verhalten hat, sein Leben riskiert hat und die Transition of Power es möglich gemacht hat. Da muss ich sagen, da habe ich meine Meinung revidieren müssen.
Wir sind ja gerade mitten in den Podcast-Wochen bei Turi 2. Deshalb gibt es jetzt noch 9 Fragen, beziehungsweise eigentlich sind das Sätze zum Beenden aus unserem Audio-Fragebogen für dich. Erster Satz: Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich
den Lärm von Kindern auf der Straße.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Da habe ich keine, weil ich im Saarland groß geworden bin. Das Musikprogramm dort war so schrecklich, was wir hörten. Oft denke ich immer noch, es war im Grunde akustische Körperverletzung.
Okay, heute höre ich am liebsten Musik von?
Ludovico Einaudi.
Podcast höre ich am liebsten?
Da bin ich großer Fan von Podsave America und Podsave the World von Ben Rhodes. Ich finde, das sind immer ganz tolle, sehr inspirierte Sachen, die machen. Und in Deutschland haben wir auch ein reichhaltiges Angebot. Apokalypse und Filtercafé ist ganz groß. Aber natürlich Alles gesagt und so. Ich finde, das ist im Moment ein goldenes Zeitalter der Podcast, ganz ehrlich.
Okay, das war jetzt schon dein Podcast-Tipp mehr oder weniger. Wann hörst du denn deine Podcasts am liebsten?
Beim Sport. Sportmacher oder ein bisschen wandere oder laufe, ja.
Ich hasse es, wenn im Podcast
gegessen wird.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Lachen.
Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Das ist schwer. wie gesagt, das Essen hatte ich schon gesagt, Garnisen, Essen, sowas alles ein bisschen zu intim.
Letzter Satz, ich hätte gern die Stimme von.
Ich bin mit meiner eigenen ganz zufrieden.
Du bist, hast du eben schon erwähnt, zweisprachig aufgewachsen im Saarland. Deine Mutter ist Französin. Deshalb ist dein erster Satz zum Beenden bei den letzten 7 Sätzen. Der größte Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich ist?
Die Franzosen sind immer viel schlechter ausgerüstet.
Aber nicht beim Essen.
Genau, beim Essen ist nochmal, Essen ist die französische Religion. Das ist die Ersatzreligion. In Deutschland hat es eine viel prosaischere Funktionserfüllung, ja.
Okay, hoffentlich trotzdem anderes Thema. Zweiter Satz. Von Frankreich lernen können wir?
Die Kunst zu improvisieren.
Ein guter Journalist sollte?
Seinen Beruf lieben.
Podcasts werden?
Immer besser.
Das Schönste an der Selbstständigkeit ist?
Dass man sich nicht mehr abmelden muss, niemand mehr sagen muss, wo man hingeht und wo man steckt.
Katzen sind?
Die Herrscher dieser Welt, glaube ich.
Das Schönste am Podcasten ist?
Wenn man zusammen lachen kann.
Sehr gut, wunderbar. Das war's schon. Großartig. Und während meine Katzen hier gerade im Hintergrund richtig Radau machen, können wir jetzt ein bisschen tiefer tauchen. Jetzt kommen wir zum Deep Dive.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
So, ich habe es ja schon erwähnt, vorhin andere kaufen sich einen Porsche. Nils Minkmar macht jetzt auch Podcast. Du hast gefühlt ja gerade erst dein Newsletter gelauncht. Der 7. Tag heißt der sonntags immer erscheint. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht der Grund war, dass du jetzt nochmal auf ein weiteres Pferd setzt, weil es ja den 8. Tag gibt von The Pioneer. Habt ihr Angst davor, dass es irgendwann den 6. Tag gibt, der dann noch aktueller und besser ist?
Den kannte ich noch gar nicht, den 8. Tag. Der 7. Tag, ich hatte das gemacht, weil ich an der Sonntagszeitung gesehen habe, wie wichtig dieser Tag ist, wenn die Menschen was rezipieren wollen, also damals eben Texte lesen. Und ich dachte, wenn ich sowas mache wie ein Newsletter, dann möchte ich diese spezielle Stimmung wieder einfangen. Die jetzige Sonntagszeitung erscheint ja schon am Samstag, das ist was ganz anderes. Und ich dachte, ja, Sonntag ist da perfekt.
Dein Podcast namens Quoted ist gerade so dein neuestes Geschöpf. Ist das gerade für dich das coolste Projekt?
Ja, es macht wahnsinnigen Spaß. Es ist, ich musste auch viel lernen, ehrlich gesagt. Also es war auch nicht so, dass ich mich da jetzt hingesetzt habe und mit Nadja Sabura und wir haben so drauf losgelabert, sondern man musste es wirklich, wir hatten dann ein Coaching, wir haben da sehr viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die uns das nochmal ein bisschen nahegebracht haben, damit dieses ja ganz Natürliche eigentlich, das Natürliche muss man einfach üben, ne, damit das so rüberkommt. Fand ich total faszinierend.
Es ist hart, damit es sehr leicht klingt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt vorhin auch schon gesagt, dass du im Grunde als freier Journalist begonnen hast. Und heute, lass mich das so erwähnen, etwa ein Vierteljahrhundert später bist du wieder in der Situation. Was hat sich für freie Journalisten verändert seitdem?
Es war damals, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, war es so die Hochzeit des Magazinjournalismus. Das heißt, wir bekamen unheimlich viele Aufträge von Magazinen. Damals war ich bei der Amica zum Beispiel beschäftigt, also frei. Und das war unheimlich amüsant und hatte was Luxuriöses. Und das fand ich sehr lustig. Das gibt es heute nicht mehr in diesem Ausmaß. Hm?
Also würdest du denn sagen, ist es leichter oder schwerer geworden?
Ich fand es immer schön. Also es ist nicht viel schwerer, ne.
Und so als Tipp für andere, was hättest du anders gemacht oder gilt für dich non, je ne regrette rien?
Meinst du, was ich seitdem anders gemacht hätte? Oder?
Generell, also sozusagen jetzt an diesem Punkt zu sein, wo du jetzt bist, hat es da diese Umwege gebraucht?
Ja, total, ich finde. Also bei mir ist es ein bisschen, ich war nie gerne, sehr gerne jung. Also ich war schon immer froh, als ich 18 war. Und dann fand ich 30 noch besser als 18 und 35 fand ich noch besser. Und ich finde eigentlich jedes Jahr besser. Also ich würde mich nie zurücksehen oder nie hadern mit irgendwas. Es ist so, glaube ich, mal naturell.
Was wird immer besser für dich?
Das Leben. Also ich finde, wie ich mich fühle, wie die Sicherheit, die man hat, wie man Sachen einschätzt, dass man sich auch manche Sachen keinen großen Kopf mehr macht und so. Und die neuen Projekte finde ich auch immer toll. Also,
dann stellen wir uns die Queen einfach als sehr glückliche Frau vor, richtig?
Ja, ich glaube auf jeden Fall auch an diesem langen Leben kann man studieren, dass sie ja auch wirkliche Krisen hatte, eher in jüngeren Jahren. Und dass diese letzten auf jeden Fall 10, 20 Jahre doch da für sie eher bestimmt eher glücklich waren, das stimmt.
Du hast ja einen Gastbeitrag für Turi 2 verfasst, in dem du unter anderem schreibst, dass eigentlich das geschriebene Wort damit hier ist. Du hast es eben auch nochmal gesagt. Und du hast dich aber trotzdem während deiner journalistischen Karriere ab und zu mal ins Radiostudio gesetzt, hast dich dort aber immer beklommen gefühlt, das schreibst du. Jetzt machst du aber doch den Medien-Podcast Quoted und setzt ja doch auf das gesprochene Wort als Medium. Wie kam es zu dem Wandel?
Ja, das alte deutsche Radio, so wie ich es damals kennengelernt habe, war wirklich eine Sache von oft sehr obsessiv, also sehr zwanghaft. Man durfte bestimmte Sachen nicht, man durfte sich nicht räuspern, man durfte sich am Mikro nicht bewegen und da gab es die Räuspertaste und so. Das hatte so ein ganz spezielles Format, ja. Auch die Stimme hatte so einen Singsang und so von den anderen Kollegen dort. Das war eine ganz eigene Kultur und da habe ich mich nicht, nie so heimisch gefühlt. Und jetzt im Podcasten ist es natürlich viel lebendiger. Es wird auch viel mehr ausprobiert. Man ist da viel, viel freier und das Publikum schätzt das auch, weil es eben so eine etwas pionierhafte Situation noch ist im Medium. Und insofern schätze ich das, dass man da das jetzt so probieren kann.
Aber wenn du sagst, es war das Radio, wie du es kennengelernt hast, meinst du denn, dass es heutzutage im Radio vielleicht anders?
Ja, ich mache jetzt auch immer viel Radio und sowas. Da kann man schon mal am Telefon, da muss man nicht mehr ins Studio kommen und so. Also es entwickelt sich da natürlich auch. Ich glaube auch bei Podcasts das auch ein bisschen vormachen.
Kannst du dir denn vorstellen oder denkst du, dass das Podcast hören, das morgendliche Zeitung lesen oder Radio hören ablöst oder in Zukunft ablösen wird?
Ich glaube, dass man eigentlich viele Medien, also das Medienangebot, wer gerne Medien nutzt, nutzt viele Medien. Ja, entweder die Leute nehmen gar nicht groß teil oder sie schauen abends Fernsehen, hören Radio, lesen Zeitung. Also ich finde, die Vielfalt ist, glaube ich, auch so eine eigene Quelle der medialen Lust. Ich weiß aber, dass viele Menschen, das ist ja auch das Erste, was wir so hören, wenn wir auf die Welt kommen, sind ja Geschichten und sind menschliche Stimmen. Deswegen hat das eine ganz besondere Intimität, einen Podcast zu hören oder eine Radiosendung zu verfolgen. Und ich weiß, dass vielen Leuten das ja so instinktiv leichter fällt.
Und würdest du deshalb sagen, dass Podcasts authentischer sind als Radio?
Ich glaube, die berühren einen nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Es ist auch nicht unbedingt so, dass man nach einem langen Podcast, dass die Leute wiedergeben können, was sie genau gehört haben. Aber die Stimmung, der Austausch der Argumente, das bisschen das Niveau so generell, das ist so eine Art Empfindung, die man da hat, die nochmal was ganz Eigenes ist.
Denkst du denn, dass deswegen Journalistinnen zwangsläufig Podcasts oder zumindest Audio machen müssen?
Also müssen finde ich ganz schwer in dem Zusammenhang, weil wenn man was machen muss, dann hat man meistens keine Lust zu. Aber ich finde, man kann es ruhig probieren. Also ich würde jeden ermuntern, das zu machen, weil man, wie gesagt, das Publikum nochmal eben nicht so nur intellektuell anspricht, sondern nochmal auf einer sinnlicheren Ebene.
Wir hatten jetzt vor kurzem bei Turi 2 eine Meldung, dass eine aktuelle Studie zeigt, dass die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland kein Vertrauen in die Medien mehr hat. Wenn du sagst, dass Podcasts authentischer sind als Radio, denkst du denn, und so eine gewisse Intimität herstellen, denkst du denn, dass sich das vielleicht durch neuere Formate wie eben Podcasts irgendwie umkehren lässt?
Ja, das ist ja immer die Frage, wie solche Studien erhoben werden. Klar, wenn man sich diese großen Titel anguckt, wie die Bild-Zeitung oder so, die dann auch mit so vielen Skandalen zu kämpfen hatten, dann verstehe ich natürlich auch, dass das Vertrauen erodiert. Beim Podcast ist natürlich die Chance, dass es jung ist, ein junges Format, das viel auch korrigiert werden kann. Es wird ja auch sehr viel auf Podcast reagiert. Das heißt, man hat da so eine relativ schnelle Kommunikation auch mit dem Publikum. Und das ist eine große Chance, ja, auf jeden Fall.
Ja, das sind schon krasse Zahlen, ne? 75,8% misstrauen Zeitungen, hieß es da. Und immerhin 71,6% generell den Medienschaffenden. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich verstehe die Authentizität, die man da scheinbar hat bei Podcasts. Da sollen ja auch so Hormone bei ZuhörerInnen ausgeschüttet werden, ne? Ist das das Oxytocin? Du wirst es wissen, Nils. Dieses Kuschelhormon, dieses Vertrauenshormon, glaube ich.
Unter Umständen, ja.
Ja, ist Wahnsinn. Ich frage mich trotzdem, wenn man Podcasts so ein bisschen auch häufig nebenher konsumiert, viele erzählen ja beim Joggen, du hast auch gesagt, beim Wandern hörst du es gerne, geht da nicht vielleicht sogar ein Teil der Information verloren?
Spricht, glaube ich, auf einer anderen Ebene an. Ich finde, dass ich das überhaupt nicht ausschließen sollte. Ich finde, das Lesen ist nochmal eine ganz starke Königsweg, ein bisschen rational aufzunehmen und vernünftig zu sich die Welt zu erschließen, aber das Podcasten hat eben was sehr stark Soziales. Ich glaube, das erinnert uns an unsere Ursprünge in der Familie. Ich wurde auch als Kind wach und meine Großeltern haben sich über Politik gestritten. Das heißt, man hat da so eine Form auch von Geborgenheit, wo Dinge beredet werden können und das ist relativ wichtig, glaube ich, dieser geschützte Raum, aber es ergänzt sich, ne?
Na, ich meine, jetzt hast du als Beispiel für gute Podcasts, die du sehr magst und selber sehr viel hörst, Apokalypse und Filterkaffee und Alles gesagt, erwähnt, auch dein eigener Quote lebt natürlich sehr durch die Protagonisten, durch euch Moderatoren. Ist das so ein bisschen vielleicht wie das, was bei der Queen auch gerade so zieht, dass man sich sehr an Persönlichkeiten festhält, um Orientierung zu haben in dieser Zeit? Vielleicht sogar mehr als die reine Information?
Ja klar, ich glaube, es war schon immer so, also dass die Namen von Autoren, die man gerne liest und von Journalisten, die einem wichtig sind, auch so eine Garantie sind für Vertrauen. Ne? Deswegen ist halt auch die Dauer so wichtig, finde ich, im Journalismus. Ich finde, das ist ein Beruf, der, wenn die Leute lange dabei sind, ist es eigentlich ein großer Vorteil. Und man kann auch nicht immer wieder neu gründen, man kann nicht immer wieder ich finde, diese Beständigkeit ist für das Publikum sehr wichtig, ne? Weil das, auch wenn man oft wechselt, nimmt man das Publikum nicht mit.
Quoted ist ja dein erster Podcast, aber da du ja offensichtlich sehr viel Spaß daran hast, vermutlich nicht der letzte. Was ist denn podcastmäßig als nächstes geplant?
Ja, da habe ich schon einen Plan, der mich jedenfalls komplett begeistert, aber der ist halt noch geheim.
Ja.
Weil der ist so gut, das wird mir sofort geklaut.
Aber wir sind die Ersten, denen du es erzählst, okay?
Ja,
dann berichten wir darüber.
Auf jeden Fall.
Eine neue Meldung auf Turi 2. Dann lass uns über dein aktuelles Projekt, das auch sehr aufregend ist, sprechen. Montagnes Katze heißt dein erster Roman nach zwei Sachbüchern. Naja, also ne, ich habe schon erwähnt, Newsletter, Podcast, jetzt das Buch. Ist das so der Dreiklang, der ideal ist für dich?
Das Buch, ehrlich gesagt, manchmal stehe ich neben mir und denke mir, hast du jetzt wirklich 400 Seiten über ein Wochenende 1584 geschrieben? Es ist eine ganz eigenartige Erfahrung. Es hat mir so viel Spaß gemacht wie kaum irgendwas anderes, was ich im Leben gemacht habe, arbeitsmäßig. Aber ich folge ganz lange schon dem französischen Philosophen Michel de Montaigne, schon seit ich 18 bin, der in seinen Büchern den Essay sehr viel über sich verrät. Er sagt, ich will mich mal ganz nackt darstellen, wie noch kein Mensch sich je zuvor so offen präsentiert hat. Und in Wahrheit ist es halt ein bisschen Trick, weil er unheimlich viel verschweigt auch aus seinem Leben. Und mich hat immer interessiert, was verschweigt er denn eigentlich? Wie war das? Und dann habe ich so Puzzle für Puzzle und habe gemeint, okay, Quellen, historische Quellen, richtig, gibt es da sehr wenige nur noch aus der Zeit. Und dann habe ich das muss man einfach erzählen als Geschichte und den was sagen lassen und den handeln lassen wie so eine 3D-Figur. Und da habe ich mich lange nicht getraut. Und als ich mich dann erstmal getraut habe, die ersten Sätze geschrieben habe, dann habe ich gedacht, ja, im Grunde macht er das mit und die vielen anderen Zeitgenossen damals auch.
Du hast ja nicht zum ersten Mal Kontakt zu Monsieur Montaigne.
Er begleitet mich mein Leben lang, absolut. Ich habe viel über ihn geschrieben.
Woher kommt diese Faszination?
Das ist echt schwer zu sagen. Ja, meine Großeltern wohnen hier in Bordeaux und ich habe da aber nicht gewohnt. Und ich glaube, sonst hätte ich den auch nicht angefangen. Also Montaigne, muss man wissen, war zweimal Bürgermeister von Bordeaux damals in den 1580er Jahren. Und alles dort heißt nach dem. Es ist wie, wenn man in Frankfurt wohnt, will man wahrscheinlich auch nicht Goethe lesen. Und meine Freunde aus Bordeaux sagen, oh, bleib uns mit dem weg und so. Aber mich hat das immer komplett fasziniert, dieser Ton und diese Freiheit. Die hat viele Themen gegen die Grausamkeit, gegen religiösen Fanatismus, sind gegen die Folter, sind total aktuell und könnten heute geschrieben sein. Und ja.
Ich habe dein Buch hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Ich würde jetzt gerne behaupten, wie so eine ganz tolle Journalistin, lieber Nils, ich habe dein Buch gelesen. Das stimmt nicht. Das ist nämlich erst, glaube ich, vor zwei Tagen erschienen. Und ich,
ja, genau.
Das ist doch immer eine Lüge, oder? Wenn dann die Journalistinnen sagen, ich habe dein Buch gelesen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe zu, ich habe es angefangen. Ja, natürlich. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Man will das ja nicht so wegziehen. Weißt du, wie Fast Food. Man will ja die schönen Sätze, die auch sehr gelobt werden hier von großen anderen Leuten. Warte mal hier, Uli Wickert schreibt darüber, wie toll er das findet. Und, das möchte ich wirklich sehr, sehr gerne genießen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze spielt 1584, hast du schon gesagt. Viele andere Kolleginnen beschäftigen sich gerade gerne mit der Weimarer Republik, zeigen Parallelen auf. Warum sollte man jetzt gerade ein Buch lesen, das 1584 spielt?
Die damaligen Zeitgenossen um Montaigne waren in der gleichen Lage wie wir, nämlich ein sich sehr verdüsternder politischer Horizont. Ja, die haben gedacht, um Gottes Willen, wir versinken ja hier in Kriegen und wirtschaftlicher Not. Das war ganz klar und ihre Mittel waren sehr, sehr bescheiden. Und damals stirbt der Thronfolger in Frankreich und der Nachfolger ist Henri de Navarre, der spätere Henri IV. Und ich glaube, Montaigne und andere haben sich gedacht, mit dem muss es jetzt aber klappen. Das muss was werden, weil wie wird sich die Geschichte an uns erinnern. Sind wir jetzt die Leute, die Frankreich irgendwie aufgeben und versinken lassen oder kriegen wir nochmal die Kurve? Und das ist die Situation und ich habe dann studiert oder auch ein bisschen erdacht, wie sie es geschafft haben. Und ich finde, das kann man immer, und dazu, das ist der einzige Grund, glaube ich, wo man Geschichte studieren muss, wie haben die damals diese Probleme gelöst.
Möchtest du lehrreich sein mit diesem Buch? Möchtest du, dass man Lehren daraus zieht aus dieser Geschichte?
Schon, ja, auf jeden Fall. Und aber auch vor allem unterhalten. Ich glaube, es ist ein Roman. Man muss nichts wissen über Montaigne, man muss nicht wissen, kaum wissen, wo Frankreich liegt. Vielleicht sollte man wissen, was eine Katze ist. Aber ansonsten, glaube ich, kommt man da auch so rein.
Ja, es ist wirklich ein großer Genuss. Wie gesagt, ich habe zu lange gestern Nacht gelesen, hatte wenig Schlaf. Ist dieser Roman denn aus der reinen Freude am Schreiben jetzt entstanden oder lohnt sich das vielleicht auch finanziell?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Jetzt in meinem Fall ging es mir mehr darum, diese Geschichte zu erzählen und das nochmal noch ein bisschen Mut zu machen. Ja, so. Wenn man reich werden will mit Büchern, das sollte man, glaube ich, sein lassen. Ja.
Lässt sich das denn audiomäßig vielleicht weiter verarbeiten? Vielleicht könnte man daraus einen neuen Podcast machen oder zumindest mal eine Audiobook.
Ist eine gute Idee, ja. Warum nicht? Ja. Hm.
Lieber Nils, wir haben zum Abschluss immer noch zwei Fragen, die wir jedem unserer Clubraum-Gäste stellen. Die erste lautet, welchen Wunsch möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich denke, auch wenn es noch so einen Tag so weitergeht. Also weil Montaigne ist ja der Tod immer. Philosophieren lernen heißt sterben lernen, ist sein Motto. Deswegen freue ich mich auf das heutige Abendessen. Ich freue mich auf morgen. Es wird sich schon aller Wünsche erfüllt.
Zweite und allerletzte Frage. Welche Überschrift soll dereinst über deinem Nachruf bei Turi 2 stehen? Jetzt musst du doch ein bisschen in die Zukunft blicken.
Genau. Ein Zeuge des Jahrhunderts. Man dachte schon gar nicht mehr, dass er stirbt.
Der King des Journalismus. So, und ich weiß nicht, was los ist, Nils. Du musst mit deiner Stimme irgendwie eine tolle Auswirkung haben. Meine Katzen schmusen hier gerade mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Okay.
Sie erkennen mich als Sklaven der Katzen.
Absolut. Es war herrlich, ehrlich. Ich werde ihn heute Abend wieder vorlesen aus Montagnes Katze von Nils Minkmar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wer ist nächste Woche bei uns, liebe Pauline?
Nächste Woche ist Valerie Weber im Turi 2 Clubraum. Die ehemalige WDR-Programmdirektorin ist jetzt Programmgeschäftsführerin bei dem Radiounternehmen Audiotainment Südwest, das die Inhalte von 120 Audiokanälen, Webseiten, Apps und Social Media Auftritte betreut. In ihrer neuen Funktion will sie zum Beispiel bei Radio Regenbogen und RPR1 in Zukunft mehr auf Lokaljournalismus und auf positive Nachrichten setzen, um sich einem konstruktiven Journalismus zu nähern. Das finde ich auf jeden Fall, hört sich sehr spannend an.
Super, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder über Podcast. Wir hören uns dann sozusagen gegenseitig, wie man das heutzutage immer so macht. Ich wünsche alles Gute, Nils.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Das freut mich sehr und herzliche Grüße auch nach Dublin. Und jetzt sind wir alle nicht mehr so traurig hier kollektiv, hoffe ich. Macht's ganz gut.
Ciao.
Schönen Tag.
Ciao. Und
tschüss.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.